Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Moin, wie ich ja jetzt seit einer Woche sage, denn ich bin auf einer Insel, dazu gleich mehr. Erstmal herzlich willkommen zu Folge 15 vom Podcast Berufsjugendlich. An den Mikrofonen wie gewohnt Jendrik und...
Und Anna, hallo.
Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns auch heute hört, wieder im 14-tägigen Rhythmus. Und ich grüße euch heute, wie gerade schon angeteasert, von der schönsten Insel, die es auf dieser Erde gibt, Borkum. Darüber kann man jetzt sicherlich diskutieren.
Essen und Borkum, das ist ja wirklich Essen, die schönste Stadt des Ruhrgebiets, und Borkum, die schönste Stadt, die schönste Insel Deutschlands. Also dich trifft es einfach immer ganz herausragend, oder?
Trifft herausragend. Ich habe bis vor ein paar Minuten noch eine blutige Lippe versorgt, weil die Kinder auf dem Trampolin gesprungen sind und dabei hat ein Mädchen dann versucht zu essen. Und das ist halt echt keine gute Kombi. Und dann gab es noch einen Kopfstoß und so weiter. Ich mache hier gerade so eine Mischung aus Arbeit und Urlaub. Also ich mache das Ferienprogramm für die Inselkinder hier, betreue das so ein bisschen. Und das ist eigentlich ganz schön, aber auch ziemlich spannend im Team und mit den Kids und so, aber auch irgendwie ganz schön. Und es ist spannend, hier jugendpolitisch auch mitzubekommen, was eigentlich auf der Insel los ist, so dass der Klassiker in den Touri-Gebieten, dass die Orte für junge Menschen sehr begrenzt sind und wenn sie sich gerade neue Orte gesucht haben, auch dort wieder weggescheucht werden, weil sie sind ja zu laut, sie machen zu viel Dreck und wir brauchen das für die Touris und das versaut ja das Geschäft. Und im Moment sind die jungen Menschen dann auf Borkum hinterm Aquarium abends immer zu finden. Ja, auf jeden Fall spannende Eindrücke, sicherlich auch noch in der nächsten Folge bin ich auch noch hier, kann ich das nochmal ergänzen, ob sich die irgendwie Eindrücke verändert haben. Anna, was gibt's bei dir?
Ja, ich habe im Gegensatz zu dir gerade nicht so viel Zielgruppenkontakt, außer dem Kita-Spielplatz hier vor meinem Fenster, den man vielleicht im Hintergrund hört. Ich habe gestern einen total interessanten, da war wieder das Wörtchen total, dürft ihr gleich aufschreiben, einen sehr interessanten Fachtag zum Thema Hass im Netz moderiert. Der GMK, das ist die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, also dieses große Hass im Netz oder digitale Gewalt, wie auch Hate Aid es eher nennen würde, das ist nicht nur ein Thema, das ganz viele Fachkräfte beschäftigt, egal ob sie jetzt an der Schule sind oder in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, im Streetwork und so weiter, sondern auch ein Thema, dass man ganz viel über Beziehungsarbeit gestalten muss. Wir neigen ja immer dazu, zu sagen, dass wenn was mit digital oder diesem Internet zu tun hat, dass man das dann doch auch gleich irgendwie am besten digital bearbeitet. Ja und nein, also Fachkräfte, die sich mit diesem Internet auseinandersetzen, finde ich super. Aber gerade wenn es um Fragen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, digitalen Lebenswelten und so weiter geht, glaube ich, ist es nach wie vor wichtig, als Fachkraft Beziehungsarbeit zu gestalten. Und ich habe da gestern wieder sehr viel gelernt, auch Sachen aufgefrischt, unter anderem zu Martin Sellner und der identitären Bewegung. Also mich gruselt es halt einfach auch nur, wenn ich den Namen höre oder sehe, was für Aktionen die identitäre Bewegung macht. Ja, also das ist, ich wünschte, ich müsste da nicht jeden Tag irgendwie viel dazu lernen, aber hier gab es in Berlin ja auch vor ein paar Wochen Übergriffe der Jugendorganisation des Dritten Wegs auf eine Gruppe von jungen Menschen, die sich hier an einem S-Bahnhof treffen wollten, um demonstrieren zu gehen gegen Rechts und gegen Nazis und dann von Nazis am helllichten Tag überfallen zu werden. Das ist schon auch krass. Ich wünschte, ich müsste mich damit nicht beschäftigen, aber super guter Fachtag. Tolle Menschen kennengelernt, Menschen wieder getroffen. Und in Brandenburg sind ja auch Wahlen im Herbst. Insofern ist das ein super wichtiges Thema. Und als ich dahin gefahren bin, also von Berlin nach Potsdam und dann weiter nach Hermannswerder, wo die Hofbauer Stiftung sitzt und wo dieser Fachtag stattgefunden hat, habe ich einen Interview-Podcast gehört. Ein Interview-Podcast, den ich jeden Morgen höre von einem großen Medienhaus hier in Berlin. Und da hat ein CDU-Politiker einen Satz gesagt, Jendrik, der zufällig zum Thema unserer heutigen Podcast-Folge passt, aber mich irgendwie auch in Mark und Bein erschüttert hat. Es ging um die Messerattacken durch nicht-deutsche Menschen, die in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder durch die Medien sprangen und geisterten. Und der sagte einen Satz, nämlich: Samstags Radau, montags Bau. Was er damit meinte, ist, dass juristische Verfahren beschleunigt werden sollen, dass Menschen, die solche Attacken verüben, eben dann nicht sich darauf verlassen können, dass eh nichts passiert mit ihnen. Also, dass er sagt, dass dieser CDU-Politiker sagt, das muss einfach strenger sein. Und diesen Satz, ich habe mich gefragt, ist das schon Populismus? Weil PopulistInnen unterscheiden ja zwischen dem Volk und das ist ein gesunden Menschenverstand, der gesunde Menschenverstand, der sagt, wenn du was machst, musst du in den Knast. Und auf der anderen Seite einer intellektuellen Elite, der irgendwie Unredlichkeit unterstellt wird. Und natürlich, die CDU ist nicht die AfD und keine rechte Partei, klar. Und trotzdem schockiert mich, Jendrik, dieser simple und eingängige Slogan, weil er eben aus meiner Sicht auf Rechtspopulismus als Konzept verweist. Der lässt sich ja super einfach nachplappern und impliziert auch, dass die da oben nicht redlich handeln, weil sonst würden sie ja solche nicht weißen Messerterroristen auch sofort irgendwie einlochen, oder?
Ja, und Anna, in diesem Superwahljahr und den zahlreichen Wahlkämpfen, die wir gerade haben, spielen ja populistische Aussagen eine große Rolle und richten sich, wir haben schon öfter mal in unseren Folgen darüber geredet, auch vielleicht manchmal sogar besonders an junge Menschen. Und in der heutigen Folge wollen wir zum einen mit unserem Gast, einem besonderen Gast, dem Politikwissenschaftler und Autor Dr. Marcel Lewandowski, über dieses Thema, über Rechtspopulismus und seine Wirkung auf junge Menschen, auf die Jugendarbeit sprechen. Aber wir möchten euch, liebe Hörerinnen, auch Impulse mitgeben zu Sachen wie Neutralitätsgebot oder der Forderung nach einem AfD-Verbot. Dazu später mehr. Jetzt freuen wir uns, dass er da ist. Marcel Lewandowski hat ein Buch geschrieben, Was Populisten wollen, derzeit sehr häufig zitiert. Dort wird auch über Wahlkampfstrategien gesprochen. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Marcel.
Danke für die Einladung.
Für Jugendliche und junge Erwachsene erklärt, was ist denn eigentlich Rechtspopulismus?
Ja, stellt euch mal vor, ihr geht davon aus, dass die meisten Menschen oder vielleicht sogar alle so sind wie ihr selber. Und dann geht ihr noch davon aus, dass es eine Gruppe gibt, die sehr mächtig ist, die euch und die Menschen, die so sind wie ihr, daran hindern, politische Kontrolle auszuüben, politische Vorstellungen umzusetzen. Und wenn das beides zusammenkommt, diese Idee, ich gehöre zu dem, was das wahre Volk ist, und die da oben, die Politik, die lässt mich nicht zu Wort kommen, die unterdrückt mich, die nimmt mir meine Freiheit, wenn das beides zusammenkommt, dann haben wir Populismus. Was ist jetzt rechts daran? Naja, man kann ja nicht nur sich vorstellen, wer nicht dazugehört mit Blick auf uns gegen die Politiker, sondern auch mit Blick auf uns gegen die, die irgendwie kulturell nicht zu uns passen. Und das meine ich in einem ganz weiten Sinne. Also natürlich geht es da oftmals um Migrantinnen, Migranten, um Asylsuchende, aber es geht um all die, die man dann selbst nicht für normal hält. Und das können eben auch beispielsweise queere Menschen sein. Und wenn das zu diesem wir hier unten gegen die da oben dazukommt, dann haben wir Rechten oder Rechtspopulismus.
Ich frage mich als Berufsjugendliche dann natürlich, was wollen denn RechtspopulistInnen von jungen Menschen? Also schauen wir mal auf die junge Generation. Was ist denn für RechtspopulistInnen attraktiv an jungen Menschen? Also zahlenmäßig sind es ja nicht so viele. Es ist immer die Frage, wie mächtig dann auch so Wahlverhalten ist. Aber das habe ich noch nicht so ganz verstanden, weil die jungen Menschen nerven ja eher, würde ich sagen. Auch Rechte sind genervt von jungen Menschen. Was wollen die?
Ja gut, letztlich geht es erstmal darum, dass junge Menschen eine Wählerklientel sind. Und die sind auch eine sehr gut anzusprechende Wählerklientel, weil wir beispielsweise sehen können, dass die viel weniger stark an politische Ideologien oder an Parteien gebunden sind, als das die Generation vor ihnen war. Das ist erstmal gar nichts Schlimmes. Aber Rechtspopulisten wissen das natürlich auch und wollen da in diese Kerbe hineinstoßen. Und dann muss man noch sehen, dass es gerade unter Jugendlichen dann nochmal ganz bestimmte Momente gibt, die sie ein Stück weit offen machen für die Rechtspopulisten. Ein Beispiel, was ich nennen würde, ist dieser Befund, den es irgendwie letztes Jahr gab in einer Studie, die auch ein bisschen Aufsehen erregt hat, dass gerade viele junge Männer sehr verunsichert sind und junge Männer werden oftmals konservativer und junge Frauen werden progressiver. Also kann man nicht sagen, es sind alle jungen Menschen, auf die Rechtspopulisten zugehen, sondern es sind vor allem auch junge Männer. Und denen sagen die, wir stellen wieder eine Welt her, in der du was zu sagen hast, die normal ist und in der die Dinge in Ordnung sind.
Das ist ja total fantastisch, weil das haben wir auf TikTok an Maximilian Krah ja unter anderem gesehen. Also auch so eine konkrete Ansprache an, wenn du ein echter Mann sein willst, dann In Klammern, bei mir springt dann so ein logistischer Reflex an, der sagt, ach, Maximilian Krah, jetzt wirklich, du möchtest über Männlichkeit sprechen, aber das ist ja Teil des Konzeptes und das schließt wunderbar an bestimmte so Masku-Communities auch an. Ja klar, da hast du total recht, stimmt,
So
ja.
ist es. Also diese Masku-Communities, die gibt es ja unabhängig von den rechtspopulistischen Parteien. Solche Leute, so Leute wie Jordan Peterson, Andrew Tate, Shapiro, das sind alles Leute, die haben sozusagen in dieser Männlichkeitsbubble, in dieser Manosphere existiert. Und ich würde sagen, die Rechtspopulisten haben geschnallt, dass das für die total sinnvoll sind, genau da auch anzuschließen, weil die haben sehr viele Follower. Und dieses be berühmt gewordene TikTok-Video von Maximilian Krah, wo er da steht und sagt, echte Wähler, Männer wählen rechts und schau keine Pornos, und dann klappt es auch mit der Freundin. Das geht natürlich genau an die gleiche Klientel.
Damit sprichst du schon einen Punkt an. Wir haben ja bei der Europawahl gesehen, dass 16% der 16- bis 24-Jährigen die AfD gewählt haben. Und in der Debatte ging es oft irgendwie so um das Thema: TikTok ist schuld, Social Media. Nur darüber hat die AfD die meisten Menschen erreicht, zum Beispiel an Maximilian Krah. Wie blickst du als Populismusforscher auf genau diese Debatte mit diesen Argumenten?
Also TikTok war so das einfachste Argument zu sagen, da ist die Ursache. Die wählen alle rechtspopulistisch wegen TikTok. Ich habe TikTok auch auf dem Handy. Zugegeben, mich nervt das ein bisschen. Ich mag auch diesen Content nicht so wirklich machen, weil ich mir da ein bisschen komisch vorkomme. Aber ich habe TikTok auf dem Handy und wähle nicht die AfD. So, das kann ich schon sagen. Ja? Und andere Menschen, die TikTok haben, wählen auch nicht die AfD. Also ist es nicht TikTok, sondern ich glaube, da kommen Dinge zusammen. Zwei Befunde würde ich gerne nennen. Der eine ist der, den ich eben schon mal erwähnt habe, nämlich, dass junge Menschen politisch weniger gebunden sind. Das heißt, sie sind ein Stück weit offener auch für verschiedene politische Parteien. Der zweite ist, dass gerade viele junge Männer eher konservativer werden, auch verunsichert sind, auch oftmals antifeministische Einstellungen ausbilden. Und jetzt nenne ich doch noch einen dritten Punkt. Der dritte Punkt ist der, dass wir aus verschiedenen Studien wissen, je jünger die Alterskohorte, desto weniger wichtig wird eingeschätzt, in der Demokratie zu leben. Ja, also bei älteren Menschen, die vielleicht auch noch an der Kriegserfahrung näher sind, da ist das noch klarer, wir müssen in der Demokratie leben. Und bei jüngeren Menschen ist das nicht mehr so klar ausgeprägt. Und ich glaube, wenn alle diese drei Dinge zusammenkommen, plus die Algorithmen, die einem ja über TikTok bestimmte Videos auch auf den Bildschirm spülen, wenn das zusammenkommt, dann wirkt TikTok eigentlich eher als so ein Kanal, wo dann diese Inhalte auf dankbare Abnehmerinnen und Abnehmer treffen. Aber die Ursache bei TikTok zu finden, das ist mir ein bisschen zu einfach.
Also mir ist es auch zu simpel. Ich habe mir bislang TikTok auch weniger als Kanal vorgestellt, sondern als so eine Art Nährboden. Meine Erfahrung ist, in der Arbeit mit jungen Menschen, auch mit gefährdeten jungen Menschen, dass sie sagen, dass sie sich eher politisch über Familien-Chatgruppen informieren. Weil ich habe nachgefragt, ne, auch in so einem Fragenset im Rahmen von der Studie, in der Fokusgruppe, habe ich gesagt, wo kriegt ihr denn mit, was so politisch los ist? Und die sagten, ja klar, in der Familien-WhatsApp-Gruppe. Und dann sage ich, ja, was steht denn da? Ja, meine Tante, die postet dann manchmal sowas rein und kommentiert es dann auch gleich. Und dann denke ich mir, ja, da muss ich mich dann auch nicht mehr so informieren. Und das finde ich total interessant, wie in so einem sozialen Nahraum Chatgruppen, auch vor allen Dingen mit Familienangehörigen, so eine verifizierende oder so eine kuratierende Möglichkeit sind, dass das bei jungen Menschen immer so, ah ja, hier klar, Messerattacke in XY, da hat wieder eine Person das und das gemacht, die hier gar nicht nach Deutschland gehört. Und dann fällt es auf TikTok natürlich auf eine Art von Nährboden und kann so zu einem handfesten, rassistischen, zu einer rassistisch, zu einem rassistischen Narrativ auch werden, glaube
Ja,
ich.
also das spielt ja auch da hinein, dass dieser Nachrichtenkonsum ein ganz anderer ist unter jungen Menschen. Also selbst ich lese ja oftmals keine gedruckte Zeitung mehr, sondern ich lese meine FAZ-App und Spiegel-App und was weiß ich und CNN. Und wenn dann, wenn ich bin 42, wenn wir, sag ich mal, noch eine und zwei Alterskohorten jünger schauen, dann ist das nochmal ein anderes Konsumverhalten, wo dann wirklich WhatsApp-Gruppen, TikTok, teilweise auch Sachen, die dann ja die Tante bei YouTube gefunden hat, von irgendwelchen Shady-Accounts und dann postet, das wird dann sozusagen wahrgenommen als, das ist das, was in der Welt los ist. Und das wird dann nochmal kontrastiert, auch mit vielleicht Erfahrungen, die man selber gemacht hat. Und mit Erfahrung meine ich nicht nur, ob man vielleicht auf Menschen mit Migrationsgeschichte getroffen ist, sondern wir wissen ja beispielsweise auch, dass gerade junge Menschen, die einsam sind, die sich als Außenseiterinnen und Außenseiter empfinden, dass die verstärkt auch eine Offenheit haben zu verschwörungstheoretischem Denken, zu autoritären Einstellungen, zu Unzufriedenheit mit der Demokratie. Und ich glaube, das kommt da eben zusammen. Also Nachrichtenkonsum, Vereinzelung, geringere politische Bindung.
Auf das Thema Einsamkeit sind wir in unserer vergangenen Folge eingegangen. Da ging es um das Thema Einsamkeit bei jungen Menschen und haben unter anderem die Bertelsmann-Studie zitiert, aber auch diese Extrem-Einsam-Studie, auf die du gerade referenzierst, vom Progressiven Zentrum. Jetzt sind die Menschen, mit denen wir hier zu tun haben, auch im Podcast häufig Menschen, die irgendwie an Jugendarbeit und Jugendverbände und so weiter angedockt sind. Und Jugendverbänden wird derzeit vermehrt von der AfD vorgeworfen, sich nicht an das Neutralitätsgebot zu halten, weil sie sich eben in ihren Projekten und Programmen für Themen wie Migration, Vielfalt und so weiter und eben dezidiert gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus einsetzen und sich im Zuge dessen auch namentlich gegen die AfD positionieren. Die AfD bombardiert momentan die Bundesregierung mit kleinen Anfragen zum Förderprogramm Demokratie leben, um zu beweisen, dass sich das Programm eben nicht ausreichend gegen Linkspopulismus und Linksextremismus engagiert, also die berühmte Hufeisentheorie. Und dass mit der Finanzierung aus Steuergeldern gegen eine Partei im Bundestag gehetzt werden würde. Mi, mi, mi. Ne? Also es ist, ich höre da persönlich, sorry, ganz viel Mi, mi, mi raus. Und immer wieder haken sich genau an dieser Stelle auch Parteien aus dem demokratischen Spektrum unter. Da wird es ziemlich unangenehm. Und steigen ein in diesen kritischen Gesang gegen die sogenannte linksgrün versiffte Jugendarbeit. Was würdest du unseren ZuhörerInnen raten, wie sie mit diesen Mythen und Zuschreibungen umgehen sollen?
Ich würde immer dazu raten, erstmal einen Schritt zurückzugehen und mich zu fragen, naja, aber warum findet denn durch Jugendverbände überhaupt diese Aufklärung vor allem gegen Rechtspopulismus statt? Warum ist das denn so? Warum steht der denn im Fokus? Warum steht denn nicht der linke Populismus, der linke Extremismus im Fokus, sondern warum geht es gegen rechts? Und ich glaube, was man sich einmal vor Augen führen muss, ist, dass es zwar auch linken Extremismus gibt, es gibt auch linken Populismus. Ich persönlich habe auch überhaupt nichts darin, wenn da dagegen, wenn im Rahmen politischer Bildung darüber aufgeklärt wird. Das finde ich vollkommen richtig. Aber ich glaube, wichtig ist schon zu verstehen, das, was unsere Demokratien unter Druck setzt, das, was sich gegen Meinungsfreiheit richtet, obwohl es behauptet, es nicht zu tun, sondern das Gegenteil zu tun. Das, was sich gegen Gewaltenteilung richtet, was sich gegen eine freie Gesellschaft richtet, in der jeder Mensch in vielen Dingen die Wahl hat, sein oder ihr Leben zu führen, wie er oder sie will, das sind eben die rechtspopulistischen Parteien. Und die gewinnen in ganz vielen Ländern sehr, sehr viele Stimmen. Und da, wo die dran sind, da passiert was. Da passiert was mit Frauenrechten, da passiert was mit den Rechten queerer Menschen. Und wir wissen schon, wann immer eine solche Partei an der Macht ist, da sind es dann die Frauen, da sind es dann die queeren Menschen, aber am Ende ist man dann vielleicht auch selber derjenige, der ins Fadenkreuz gerät, im übertragenen Sinne. Und da glaube ich, ist es schon wichtig, sich zu fragen, erstmal, die regen sich darüber auf, dass das so ist, aber warum ist es so? Und die Gefahr für die Demokratie, die geht vom rechten Populismus aus zurzeit. Und wenn sie irgendwann mal vom linken Populismus ausgeht, dann muss man auch darüber aufklären. Aber diese Zeit ist momentan einfach nicht.
Marcel, wir danken dir, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst und sehr prägnant die Antworten gebracht hast an dieser Stelle. Vielen Dank dafür. Wir werden da gleich noch weiter drauf eingehen. Viel Erfolg mit deinem Buch und mit deiner Arbeit, die du da machst. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Gerne, ich danke euch.
Voll spannend, Anna. Ich hätte dem Marcel noch stundenlang zuhören können, weil ich finde, er hat auch so eine wunderbare Art. Vielleicht auf den ersten Blick komplex wirkende Dinge sehr einfach zu erklären und sehr anschaulich, dass direkt Bilder erzeugt werden und bestimmte Dinge einfach, wo ich so denke, ja, stimmt, ja, hat er recht und so kann man das auch mal beschreiben. Also ich habe da jetzt schon sehr viel mitgenommen und er hat vor allem viele Dinge angesprochen, die wir ja uns auch schon in Vorbereitung auf diese Folge heute gedacht haben. Und es ist natürlich klar, das Thema Rechtspopulismus, Jugendverbände und der Umgang mit Rechts, das kann man nicht in 30 Minuten in so einer Pendlerinnenlänge mal eben abhandeln. Und trotzdem gibt es ein paar Punkte, die uns aus jugendpolitischer Sicht interessieren. Und das sind, nicht erschreckend, ziemlich große Fässer. Wir würden gerne mal auf das Neutralitätsgebot blicken. Ist das nicht vielleicht auch ein Mythos an bestimmten Stellen? Wir schauen auf das AfD-Verbot und einen Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen.
Ja, viele Gebote und Verbote. Und ich würde gerne mal einsteigen mit einem Beispiel, das hier in Berlin gerade rumgeistert. Die CDU ist ja hier in der Regierung und die CDU, unter anderem die Bildungssenatorin, also sozusagen die Bildungsministerin in anderen Bundesländern, die CDU Bildungssenatorin möchte künftig Mitspracherecht in der Programmgestaltung der Landeszentrale für politische Bildung, weil aus der Sicht der CDU dort zu, in Anführungsstrichen, woke Themen behandelt werden. Boah, und bei mir ruft das immer so ein bisschen so eine leichte allergische Reaktion irgendwie hervor, weil ich eben finde, dass Politik sich nicht in die Themengestaltung und Themenauswahl von Profis, ne, Thomas Gilde, Leiter der Landeszentrale für politische Bildung Berlin, ist ein absoluter Vollprofi. Ich finde nicht, dass sich da Politik einzumischen hat. Und ganz häufig wird gerade bei der politischen Bildung, über die wir sicher auch noch mal viele weitere Folgen machen können, Steve Kenner war ja hier auch schon mal kurz mit einer Sprachi zu Gast, in der politischen Bildung wird häufig auf den sogenannten Beutelsbacher Konsens referenziert. Der Beutelsbacher Konsens könnt ihr mal alle bei Wikipedia eingeben, ganz, ganz langer Artikel, aber das ist ein Konsens politischer Bildnerinnen zu drei ganz wichtigen Leitlinien, die für die politische Bildung und eigentlich auch für die Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit gelten. Das ist zum einen das Überwältigungsverbot, zum zweiten das Kontroversitätsgebot und das Achten auf die Interessenlage, ne? Also, wie muss politische Bildung gestaltet sein? Nicht, dass einer von oben irgendetwas überstülpt, überwältigt. Das zweite, das Kontroversitätsgebot, was in der Politik und in der Wissenschaft kontrovers diskutiert wird, muss auch im Politikunterricht, im Unterricht kontrovers erscheinen. Und die Interessenlage, wir denken politische Bildung von den Interessen und Lebenslagen junger Menschen aus. Und gerade dieses Kontroversitätsgebot wird ganz häufig als Neutralitätsgebot missverstanden. Ne? Also gerade die AfD sagt, nein, es müssen auch unsere Positionen ganz neutral dargestellt werden von einer politischen Bildnerin, von einer Lehrerin. Da darf keine Bewertung mit reinfallen. Und die politische Bildung ist da aber eigentlich sehr klar und sagt, pädagogische Kräfte müssen auch auf der Basis von auf der Basis des Grundgesetzes dazu in der Lage sein, solche Aussagen als zum Beispiel rassistisch, menschenfeindlich, ableistisch, sexistisch einordnen zu dürfen. Weil wir haben demokratische Werte, wir haben eine gute Verfassung, wir haben ein Grundgesetz und auf dieser Basis darf man auch sagen, dass bestimmte Aussagen nicht neutral zu verstehen sind, sondern sehr wohl gegen unsere Verfassung sprechen. Und dennoch werden eben genau diese Begriffe wie sogenanntes Neutralitätsgebot und sogenannte Neutralitätspflicht sehr häufig von rechten Akteuren politisch instrumentalisiert und leider auch, eigene Erfahrung, von Verwaltungen unsachgemäß angewendet oder in so einem vorauseilenden Gehorsam, so, oh nee, lieber Jugendverband, das könnt ihr nicht machen, weil, wir hatten es ja gerade auch bei Demokratie leben, das könnt ihr nicht machen, weil da richtet ihr euch ja gegen eine Partei. Also es wird irgendwie, es verunsichert Jugendverbände, es verunsichert Träger der Jugendhilfe. Und darum ist für viele gerade immer wieder die Frage, hä, dürfen wir uns überhaupt gegen rechts positionieren, wenn wir doch neutral in Anführungsstrichen bleiben sollen? Aber es ist total klar, Träger der freien Jugendhilfe sowie andere nichtstaatliche Organisationen, da deshalb auch Bildungsstätten, Träger der politischen Bildung, Jugendverbände, sind keine Staatsorgane. Und damit eben auch grundsätzlich nicht dieser sogenannten Neutralität der Staatsorgane, also eine kommunale Verwaltung ja, aber ein Verband nicht. Wir unterliegen dem nicht. Wir sind dem nicht verpflichtet. Die übergreifende Geltung eines Neutralitätsgebotes und das immer in Anführungsstrichen vor allen Dingen für nichtstaatliche Akteure wie Jugendverbände, sorry Leute, kompletter Mythos. Wir müssen nicht neutral sein.
Gut, Anna, ist alles schön und gut, aber was ist denn, wenn es um Fördermittel geht? Also aus eigener Erfahrung kann ich auch gerade noch mal dazulegen, wir haben als Jugendverband einen Antrag bei Demokratie Leben gestellt und die werden ja sehr oft angemahnt, dass man sich dort nicht gegen eine einzelne Partei oder Ähnliches stellen sollen. Auch wir haben jetzt sehr genau geguckt, wie schreiben wir das, wie formulieren wir das in der Antragslyrik, in der Interessensbekundung und Co. Wie ist es, wenn es um Geld geht?
Genau, und das ist nochmal wichtig, zu verstehen, dass es natürlich auch immer um sachliche Begründung und sachliche Argumente geht. Und dieses staatliche Neutralitätsgebot, also dass Ministerien, dass Verwaltungen sich nicht gegen Parteien, die in einem Parlament sitzen, direkt richten können, diese Übertragung von staatlichen Akteuren auf nichtstaatliche Akteure, so funktioniert das nicht. Das ist nicht nachvollziehbar. Und es muss nämlich gerade für private Akteure im Feld der politischen Bildung immer möglich sein, Positionen einzelner Parteien sachlich begründet als rassistisch oder rechtsextrem zu benennen. Und ich finde, da kommt halt noch mal hinzu, dass die AfD ja auch in manchen Bundesländern als rechtsextrem eingestuft wird und vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Also das ist für mich auch immer so ein Argument zu sagen, na ja, also die AfD zum Beispiel ist eben auch nicht wie jede andere Partei. Und gleichermaßen gruselt es mich, wenn bestimmte Jugendverbände sich als sogenannt politisch neutral verstehen oder das auch so ein bisschen nach vorne schieben. Also sagen, nee, sorry, also so gegen die AfD können wir uns nicht positionieren, weil wir sind ja politisch neutral. Und Jendrik, du und ich, wir sind ja beide viel auch in Jugendringen unterwegs. Sorry, es ist ganz häufig so, dass es die helfenden Verbände sind. Also THW-Jugend, Jugendrotkreuz, also diese ganzen sogenannten Blaulichtverbände, die auch mit Erwachsenenverbänden ganz eng zusammenhängen. Und, sorry, muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, weil ich da arbeite, der Sport. Es ist auch der Sport, der manchmal so das als Argument anführt, so nee, da können wir uns jetzt nicht äußern, weil wir müssen ja neutral bleiben. Und es gibt aber auch innerhalb dieser Verbände, also schreibt uns jetzt keine bösen Briefe oder E-Mails, es gibt super gute Positionen von Bundes- und Landesverbänden, die sagen, es geht um parteipolitische Neutralität. Also man kann sehr wohl auch, ne, im Vergleich oder in Referenz auf den Beutelsbacher Konsens, man muss sich sogar für die Verfassung einsetzen. Man muss sich für das Einhalten des Grundgesetzes für demokratische Werte einsetzen. Und im Zuge dessen darf man auch gegen Positionen der AfD sich äußern. Ich will da euch noch gleich, also ist keine Konkurrenz, ganz im Gegenteil, einen ganz tollen Podcast empfehlen, nämlich Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport von Nina Reib und Nico Mikulic. Die machen, wie ich finde, einen der besten Podcasts momentan, um genau mit diesem Mythos aufzuräumen. Was bedeutet eigentlich dieses Verhältnis von Sport und Politik? Und setze hier ein, Blaulichtverband, Jugendrotkreuz ist ganz genauso. Wie können wir Politik machen? Und können wir vor allen Dingen uns für eine starke Demokratie einsetzen?
Den Link bekommt ihr natürlich auch in den Shownotes. Und wo du das gerade erzählt hast, ich kann das auch sehr, sehr fühlen, auch im eigenen Jugendverband. Da musste ich mich auch dafür rechtfertigen, warum wir uns denn gegen bestimmte Positionen jetzt auch auf Social Media stellen, weil dann eher so Bedenken da waren, nachher werden wir verklagt, weil das ist nicht neutral und dann werden uns Gelder gestrichen und so weiter. Also ich glaube, da existieren auch viel Unwissenheit, vielleicht auch so ein paar Halbwahrheiten an der einen oder anderen Stelle. Also hoffentlich hören viele Menschen diese Folge. Eine Sache, über die auch oft diskutiert wird, immer mal wieder, aktuell wieder ein bisschen mehr, habe ich so das Gefühl, ist die Forderung eines Verbotes der AfD als Partei. Viele Promis auf Instagram, in den sozialen Medien, sprechen sich dafür aus, dass diese Partei endlich verboten werden muss. Und Grundlage, dass eine Partei überhaupt verboten werden kann, das ist der Artikel 21 im Grundgesetz. Und dort heißt es, Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen, zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. So steht das erstmal da drin, verfassungswidrig. Und das Bundesverfassungsgericht hat das dann etwas genauer definiert. Was muss eigentlich vorliegen? Die Partei muss sich in aktiv kämpferischer Weise für die Abschaffung der Demokratie einsetzen und es reicht nicht, einfach nur in Anführungszeichen oberste Verfassungswerte abzulehnen. Und es muss konkrete Anhaltspunkte geben, die es eben möglich erscheinen lassen, dass das Handeln der Partei erfolgreich ist. Also kann eine Partei nur dann verboten werden, wenn sie auch eine Chance hat, ihre verfassungsfeindlichen Ziele durchzusetzen. Und da kann man jetzt natürlich auch lange darüber diskutieren. Mit steigenden Wahlergebnissen und Co. Steigt natürlich die Chance, diese Sachen durchzusetzen. Und auch wir merken, dass viele Verbände einfach gerade spüren, dass sie künftig betroffen sein könnten, wenn die AfD in Regierung kommt, wenn die AfD an die Macht kommt. Im Bereich von CVJM, gerade in unseren Vereinen im Osten von Deutschland, bereiten sich viele schon darauf vor, spielen Szenarien durch, was passiert eigentlich, wenn. Und wir nehmen euch mal ganz kurz mit, was wäre denn eigentlich, wenn die AfD verboten werden würde? Ja, das hat so ein paar Faktoren. Wir würden die Demokratie schützen. Es würde dafür sorgen, dass die Nutzung demokratischer Strukturen zur Förderung eben dieser antidemokratischen Ideologien nicht mehr da wäre. Es wäre vor allem eine Signalwirkung, und ich habe den Eindruck, das erhoffen sich so auch viele, gerade wenn man bei Instagram auf Promis agiert und so weiter, dass es ein Signal ist, das muss jetzt verboten werden. Wir wollen das Vertrauen in die demokratische Grundordnung stärken. Ressourcen würden eingeschränkt, staatliche Parteienfinanzierung wird immer wieder genannt, der Einfluss der AfD in den Parlamenten und der gesellschaftliche Zusammenhalt würde gefördert. Das sind mögliche Auswirkungen. Es gibt eine spannende Website, AfD-Verbot jetzt. Das schreiben wir euch in die Shownotes. Da werden Beweise gesammelt, da werden Personen vorgestellt in Form von elektronischen Akten. Aus den AfD-Reihen werden dort dokumentiert. Das kann man sich durchlesen, da kann man eigene Belege und Beweise auch einreichen, also schaut da gerne mal auf dieser Homepage vorbei.
Aber wie realistisch ist das denn? Ich frage mich, ob das nicht eher dieses Opfernarrativ der AfD bedienen würde, die sich immer so selbst viktimisieren, so, oh, alle sind gegen uns, dabei sind wir doch die wahren Demokraten, das, was Marcel auch gesagt hat, ne? Also, wir sind das wahre Volk, wir wissen ganz genau, wie es funktioniert, die da oben nicht. Ich glaube, dass das auch ganz schön wie so ein Pendel zurückschlagen könnte mit diesem AfD-Verbot, weil die Menschen wählen sie ja trotzdem.
Genau, und das sind ja auch genau die Argumente, die GegnerInnen von so einem AfD-Verbotsverfahren anführen, nämlich die negativen Folgen und Reaktionen in der Bevölkerung. Also es gibt die Befürchtung, dass wenn die AfD jetzt verboten wird, dass sich dann erhebliche Teile der Bevölkerung noch weiter von der Demokratie entfremden. Gibt es einen spannenden Bericht im Deutschlandfunk drüber, findet ihr in den Shownotes. Carsten Schneider als Ostbeauftragter der Bundesregierung hat dazu gesagt, wenn wir eine Partei verbieten, die uns nicht passt, die in Umfragen aber stabil vorne liegt, dann führt das zu einer noch größeren Solidarisierung mit ihr. Das fasst ja eigentlich ganz, ganz gut zusammen, was oft als Argument gegen ein solches Verbot angeführt wird. Der Deutsche Bundesjugendring, was ja der Zusammenschluss der Jugendverbände und Jugendringe in Deutschland ist, hat sich zum AfD-Verbot positioniert im Juni im Hauptausschuss und hat da beschlossen, dass die Bundesregierung aufgefordert wird, den Bundestag und den Bundesrat dazu aufzufordern, beim Bundesverfassungsgericht das Verbot der AfD zu beantragen. Also sie sind für ein Verbot der AfD. Sie stehen geschlossen gegen den erstarkten Rechtsextremismus und sagen auch interessant, eine Mitgliedschaft in der AfD und ein haupt- oder ehrenamtliches Engagement im Deutschen Bundesjugendring schließen sich aus. Eine Diskussion, Anna, die auch in den Jugendverbänden, wo ich so unterwegs bin, jetzt immer öfter auch geführt wird. Können denn Leute bei uns Mitglied sein, die sich in der AfD engagieren? Kann jemand im Vorstand sein, wo wir wissen, der ist aber ein AfD-Wähler, Wählerin und oder sogar ein AfD-Parteimitglied oder gar Funktionär, Funktionärin? Diese Diskussion gibt es bei uns entsprechend. Und in dem Positionspapier fordert der DBJR auch weiterhin alle demokratischen Parteien auf, jede Form der Zusammenarbeit mit der AfD auszuschließen und in keine Koalition zu gehen. Diese berühmte Brandmauer, von der ja öfter gesprochen wird und die an der einen oder anderen Stelle ja auch gerade schon zu kippen droht.
Wir werden im Herbst bei den anstehenden Landtagswahlen und wir haben auch kommendes Jahr noch Kommunalwahlen, unter anderem in Nordrhein-Westfalen. Wir werden es, glaube ich, immer wieder merken, Jendrik, ob diese Brandmauer wirklich steht. Weil mein Empfinden ist auch gerade, dass häufig mit Pragmatismus argumentiert wird, gerade auf kommunaler Ebene, zu sagen, na ja, das, was da die AfD-Fraktion in einem Antrag vorschlägt, das wollen wir eigentlich auch. Also in der Sache sind wir eins. Da können wir doch jetzt, da müssen wir doch zustimmen. Ja, genau. Also das ist die Strategie auch. Die AfD hat zum Beispiel, ich glaube, es war ein Antrag oder eine kleine Anfrage, ich habe es gerade nicht mehr ganz im Kopf gestellt, zur Dynamisierung des BAföG-Satzes. Und das ist natürlich total clever, weil ein dynamisierter BAföG-Satz, also der immer wieder auch an die Inflation und an die Lebensverhältnisse von Menschen angeglichen wird, da würde ich sagen, ja, klar. Das ist genauso wie eine Dynamisierung von Fördermitteln für die Jugendarbeit, auf jeden Fall. Aber da kann man ja nicht zustimmen. Also das, weil es halt die AfD ist. Und ich bin gespannt, wie das im Herbst wird. Und für viele Jugendverbände und Jugendringe, du hast es gerade gesagt, bei denen vor allen Dingen jetzt die Landtagswahlen anstehen, aber auch Kommunalwahlen, ist die Frage, wie können wir vorbauen? Was können wir tun, um, wenn dieser Worst Case oder dieses Szenario eintritt und die AfD die stärkste Kraft ist oder Regierungen oder wichtige Sitze auch auf einer kommunalen Ebene übernimmt, was können wir denn noch tun? Jetzt kommt mein Herzensthema. Kommunale Jugendpolitik ist der Schlüssel. Unsexy as fuck manchmal. Nicht vergnügungssteuerpflichtig, weil Jugendhilfeausschüsse, es ist halt einfach wirklich demokratische Grundsatzarbeit. Aber Jugendhilfeausschüsse sind der Ort, an dem man als Jugendverbandsvertreterin, als Jugendringsvertreterin, als Wohlfahrtsverbandsvertreterin eine riesige Möglichkeit hat, noch Einfluss zu nehmen, unter anderem auf die Jugendhilfeplanung, auf die Jugendförderplanung. Stellt euch vor, gibt es schon in einigen Bundesländern, in einigen Kommunen, die AfD übernimmt den Vorsitz im Jugendhilfeausschuss. Und die AfD besetzt viele Plätze in einem Jugendhilfeausschuss und beruft dann auch noch Leute, die so denken wie sie in den Jugendhilfeausschuss auf diese zusätzlichen Plätze, die es da gibt. Ja, sorry, also da packen können wir halt einpacken als Jugendringe und als Jugendverbände. Darum ist es so wichtig, kommunale Jugendpolitik einfach mal wieder, also preaching to the converted vielleicht, aber einigen muss man es immer wieder sagen. Es klingt erstmal nicht wahnsinnig aufregend, wie irgendwelche anderen politischen Themen, die Jugendverbände so machen. Aber wir müssen ran an dieses Thema, vor allen Dingen, um vorzubauen für Kommunalwahlen. Dann werden auch die Jugendhilfeausschüsse wieder neu besetzt. Und diese geilen, bin ja so Verbandlerin durch und durch. Man kann mich ja nachts wecken und ich kann Satzungen aufsagen und so. Es gibt sicher immer noch Leute in den Jugendverbänden, die das auch können und die eben mit diesen Instrumenten des Kommunalrechts, aber auch des SGB VIII, des 8. Sozialgesetzbuches, Jugendverbänden auch in unsicheren Zeiten große Vorteile verschaffen können und Sicherheit verschaffen können, wenn sie diese Instrumente richtig nutzen. Wir machen in NRW dazu gerade einen Crashkurs Kommunale Jugendpolitik mit zwei Kollegen. Und ich finde es immer wieder geil zu sehen, wie man mit einfachen Instrumenten, die erstmal nach großem juristischen Blabla klingen, eigentlich voll gut rangehen kann, unter anderem an diese Finanzierungsfragen. Auch in den Shownotes findet ihr übrigens noch einen Podcast-Tipp von mir, AD. Nein, nicht Podcast. Also, Franzi, ich hoffe, du machst bald einen Podcast, weil ich wirklich gerne dir auch zuhöre. Aber dein Newsletter ist wirklich der Hammer, nämlich AD AfD. Franzi von Campus hat einen super coolen Newsletter. Könnt ihr einfach abonnieren über Substack. Findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr euch weiter damit beschäftigen, wie man diese AfD eigentlich auf allen Ebenen los wird. Franzi hat da ein paar konkrete Ideen für euch.
Ja, Anna, und ich wollte dich noch fragen, schaust du eigentlich die Tour de France?
Nein,
Und
ich
auch
fahre
der
ja
Tour
selber kein Fahrrad.
de
Nein.
France kommt nach der letzten Kurve, nämlich die Zielgerade. Und das ist ja die von mir immer an jedem
Na,
Ende
ich.
der Folge hier zitierte Zielgerade, auf die wir beide jetzt auch einbiegen. Da habe ich lange dran gearbeitet, an diesem Übergang.
Ja, Props,
Und das
Props.
passt aber auch als sportliche Sache schon auch wieder, denn ich würde dich gerne fragen, was liegt bei dir an? Und das ist schon ein großes Event.
Das ist schon ein bisschen geil. Ich bin dabei beim Olympischen Jugendcamp der Sportjugend Nordrhein-Westfalen in Paris und sehe die Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris in diesem Jahr. Ich habe auch Tickets für Beachvolleyball unter dem Eiffelturm. Und wir machen super coole Sachen im Rahmen dieser deutsch-französischen Jugendbegegnung. Und ich freue mich riesig, dass ich glaube, wir nehmen auch die Folge dann auf, während ich in Paris bin. Ich werde mit einem lovely französischen Akzent berichten. Aber beruflich stehen noch bei mir andere Sachen an. Der Bundeshaushalt 2025 muss ja auch noch beschlossen werden. Wir haben ja schon gehört in der vergangenen Woche, ja, der Kinder- und Jugendplan des Bundes ist sicher, das wird schon alles. Naja, also kalte Kürzungen sind auch Kürzungen. Wenn man nicht die Förderung erhöht, dann werden sowas wie Tarifzuschläge, Tariferhöhungen, aber auch die Mehrkosten durch die Inflation und Co. ja trotzdem auf die Budgets abgewälzt und dass wir uns jetzt nicht so laut dagegen wehren, weil wir noch mal Glück gehabt haben, dass wir nicht richtig gekürzt werden, ist die eine Sache. Aber Jugendarbeit ist nach wie vor komplett unterfinanziert. Und ich werde dieses Lied singen, bis ich in Rente gehe und darüber hinaus. Und du so? Du bist noch eine Weile auf Borkum, richtig?
Ich bin noch, wenn ihr diese Folge hört, noch fast genau 3 Wochen auf Borkum unterwegs und werde weiter die Ferienbetreuung machen und mich dafür einsetzen, dass aus Betreuung auch Freizeit und ein bisschen pädagogisches Programm wird, weil das wirklich ein spannender Spagat ist zwischen die Kinder möchten einfach betreut werden und aber auch meinem persönlichen Anspruch. Da muss aber auch ein Programm hier entsprechend geliefert werden. Dazu müssten aber auch alle in dem Team das wollen und mitziehen und da arbeite ich gerade entsprechend dran. Ich darf euch noch empfehlen, dass ich ab Ja, wenn ihr die Folge hört, jetzt gerade beim Takeover mitmache, nämlich der Account Mein Borkum, da darf ich jetzt eine Woche lang meine Eindrücke von der Insel teilen. Da werde ich mich in die Dünen stellen und ein bisschen Gitarre spielen oder ein paar Poetries über Spuren im Sand, sowas ganz kitschig, romantisch.
Ich lieb's jetzt schon. Ich werde auf jeden Fall diesem Account folgen und
Also Vollgas, und da werde ich wirklich so die ein oder anderen Flirt-Tipps auf Borkum und wo sind besonders gute Ecken für den ersten Kuss, werde ich dort empfehlen. Also schaut da einfach rein.
Borkum, the place to be.
Dort Borkum Place to Be, vor allem im Sommer. Und wir machen eine Sommerpause. Aber bevor es diese Sommerpause gibt, machen wir noch eine Folge zum Thema Ferienfreizeiten, Zeltlager, Stadtranderholung, was es da alles gibt. Und die erscheint, wie gewohnt, in 14 Tagen am 29. Juli. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Folgt uns auf Instagram, @rjendring und @medien.politik.partizipation. Gebt uns Sterne, empfehlt uns weiter, schreibt uns Nachrichten, gebt uns Feedback darauf, beteiligt euch an den Diskussionen. Wir sind sehr froh, dass ihr dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, genießt die Sonne.
Macht's gut. Tschüssi.